Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res Publica Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcasts und liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen es offiziell machen. Ich schaffe diesen Zwei-Wochen-Rhythmus einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich, diese Taktung einzuhalten, auch wenn ich es gerne möchte. Aber zurzeit bin ich einfach auch zu beschäftigt, dass ich das einfach nicht schaffe und wie gesagt keine Folge einfach so dahinrotzen möchte. Ich habe auch überlegt, jetzt einfach nur noch Talk Radio zu machen. Aber bin da halt mit dem Format auch immer so ein bisschen unsicher. Ich versuche es ja immer so ein bisschen zu kombinieren. Also ich spreche etwas ein und danach hört ihr ein Interview. Und tatsächlich möchte ich eigentlich genau dieses Interview doch immer noch drin behalten, weil ich eigentlich genau deswegen Podcast machen wollte, weil ich mich mit Leuten hinsetzen wollte über Themen und mit denen über Themen reden, die mich interessieren und wo die Menschen dann im besten Fall auch eine Expertise drin haben. Heute reden wir über die Zukunft der Arbeit und das tun wir mit dem Soziologen Philipp Stab. Philipp Stab ist Professor und Doktor auch bei mir an der Universität, an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat dort die schön klingende Forschungsrichtung Soziologie der Zukunft der Arbeit inne. Und wir werden uns gleich jetzt im Anschluss eine Stunde darüber unterhalten. Ich will nur kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, denn Herr Stab hatte sich in einer Vorlesung einmal nur kurz vorgestellt, hat von seinem Fachbereich erzählt und hat uns direkt, ich weiß nicht, ob er direkt Precht erwähnt hat, aber auf jeden Fall hat er eine der Theorien von Precht abgewiesen. Da war ich natürlich sofort zumindest sehr hellhörig und habe ihn direkt angesprochen nach der Vorlesung und habe ihn gefragt und er hat sofort zugesagt. Das war sehr schön und das hat jetzt dann auch geklappt, terminlich. Wie gesagt, ihr hört dieses Interview gleich im Anschluss. Ich habe Herrn Stab vorgeschlagen, dass wir das ganze Interview auf Du führen. Das hat er nicht so ganz immer hingekriegt. Ich musste ihn ein paar Mal wieder zurückholen. Bitte verzeiht es ihm. Er hat es sicherlich nicht so gemeint, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass man ein anderes Gespräch hat, wenn man duzt oder ob man siezt. Also es macht nicht nur für den ganz normalen Umgang, sondern tatsächlich auch für den Inhalt echt was aus, ob man in der Höflichkeitsform bleibt oder sich halt auf Augenhöhe begegnet. Gut, das wäre es dazu. Wie gesagt, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Talkradio, denn ich bin gerade Praktikant beim Tagesspiegel. Der Tagesspiegel ist eine relativ große berlinweite Zeitung. Ich glaube, sie erscheint aber auch überregional. Das heißt, man kennt sie auch, wenn man nicht in Berlin wohnt. Der Tagesspiegel ist tatsächlich auch so die Zeitung, mit der ich aufgewachsen bin, könnte man sagen. Also das war die Zeitung, die bei meinen Eltern zu Hause eintrudelte und von der ich, würde ich sagen, am meisten immer den Sportteil gelesen habe. Und das Schöne beim Sportteil ist, dass er direkt hinter der Wirtschaft sitzt. Das heißt, man kann zumindest da außen immer so suggerieren, als wäre man total schlau und beschäftigt sich mit wirtschaftlichen Fragen, aber eigentlich guckt man sich nur die Fußballergebnisse an. Ich habe über Kontakte einen Praktikumsplatz dort bekommen, und zwar in der Kultur, auch im Feuilleton genannt. Die Kultur dort beschäftigt sich, ich sag mal, sowohl mit dem ganz klassischen Kulturbetrieb, das heißt, man guckt sich Veranstaltungen an, man geht zu Konzerten, man geht zu Theatervorstellungen, man geht in die Galerie und schreibt danach etwas drüber. Dann gibt's natürlich immer noch Nachrufe, die zu tätigen sind. Jemand Berühmtes stirbt und es muss ganz, ganz schnell sofort was geschrieben werden. Aber es werden auch Bücher rezensiert. Also es geht, wie gesagt, um alles, was nur irgendwie mit Kultur zu tun hat. Und da ich ja selber eine Schauspielervergangenheit habe und dazu aber auch noch aus dem Musikerhaushalt komme, es hat sich das irgendwie angeboten, auch für die Kultur zu schreiben. Ich bin da jetzt seit ziemlich genau, auf den Tag genau, sogar seit 3 Wochen. Und es wäre jetzt zu früh schon für ein direktes Fazit. Denn, wie gesagt, ich habe ja noch über einen Monat vor mir. Ich bin noch nicht mal auf der Hälfte. Und ich kann erstmal ganz grob feststellen, es macht mir wahnsinnig Spaß. Und ich merke, und das ist, glaube ich, das Tollste an diesem ganzen Praktikum, dass das auf jeden Fall der Job ist, in dem ich arbeiten möchte, wo ich merke, das ist eigentlich genau das, was ich immer machen wollte. Ich möchte mir einen Sachverhalt raussuchen, ich möchte darüber recherchieren, ich möchte einen Gedanken aufschreiben, ich möchte ihn unter Leute bringen und ich möchte, dass Leute das lesen und danach halt merken, okay, das ist ein guter Beitrag oder das ist vielleicht auch ein Scheißbeitrag, aber Hauptsache, man hat sich mit irgendwas Neuem beschäftigt und man konnte irgendwie einem wildfremden Menschen irgendeinen neuen Gedanken oder eine neue Information vermitteln. Also diese Form der Wissensvermittlung allgemein liegt mir total und mag ich total gerne, ansonsten würde ich, glaube ich, auch keinen Podcast machen. Aber es ist so angenehm zu merken, dass ich mir da eine richtige Branche ausgesucht habe und dass es wirklich einfach Spaß macht. Also ich sitze halt an meinem Schreibtisch und denke mir, es ist geil, das ist genau das, was ich machen möchte. Und um ehrlich zu sein, graut mir auch schon wieder ein bisschen davor, mich in die Uni dann zu setzen und dort halt dann wieder tote alte Männer zu lesen und vor allem halt eben so alles zu tun, aber nicht praktisch an irgendwas zu arbeiten. Aber kommen wir erstmal ein bisschen zum Praktikum selber, was dort mein Aufgabenbereich ist. Und da kommen wir tatsächlich auch schon zu einem der Punkte, die ich durchaus kritisieren würde, denn als Praktikant hat man nicht wirklich einen Aufgabenbereich. Also es funktioniert eigentlich eher so, man wird an den Schreibtisch gesetzt und dann sitzt man erstmal so da. Und am ersten Tag hatte ich zumindest ein bisschen was zu tun. Hier kannst du vielleicht kurz mal was für Wissen schreiben. Die sammeln irgendwie gerade einen Beitrag zum Prokrastinieren. Kannst du da nicht vielleicht irgendwie was Kurzes schreiben? Klar, irgendwie in 10 Minuten gemacht, war fertig. Ab Tag 2 war tatsächlich die Situation so, dass ich kurz einen Moment hatte, wo ich irgendwie dachte, jetzt bin ich doch vielleicht leicht verzweifelt, weil ich an meinem Schreibtisch saß und ich hatte nichts zu tun und der eine Mitarbeiter, ein Kollege, mit dem ich gestern am Tag davor noch zusammensaß, der war nicht da und mein neuer Sitzmachbar hatte nicht so wirklich Lust auf Konversation. Also ich saß halt irgendwie so da und habe halt schon gemerkt, ich sitze irgendwie gerade hier nur Zeit ab und das ist jetzt irgendwie unnötig. Also da muss ich auch nicht Praktikant werden, wenn ich eigentlich dann halt hier irgendwie nur irgendwie an meinem Laptop sitze und irgendwie gucke, was beim Kicker gerade so geht. Deswegen habe ich halt dann eben auch gefragt, wie läuft das denn jetzt hier genau ab? Also ich muss mir letztendlich, ist es eigentlich Aufträge halt irgendwie ranholen. Und ich habe das bisschen das Gefühl, dass man das sehr gut eigentlich mit so einem Online-Rollenspiel vergleichen kann, was ich jetzt so Skyrim oder sowas. Also da hast du eine riesige Open World und kommst da irgendwie rein als völlig ungeskillter und nichts könnender und nichts besitzender Held und sollst jetzt hier irgendwas machen. Das Schöne ist halt tatsächlich, dass man sich halt dann doch so peu à peu, wie gesagt, man kennt den einen oder anderen dann besser oder man hat dann schon mal was geschrieben und dann kommt der einer an, hey, willst du nicht das mal machen oder hier, guck doch mal so und so. Also mit eigenen Themen vorschlagen ist es immer so ein bisschen schwierig, was es überhaupt nicht an der Redaktion liegt oder an meinen beiden Chefredakteuren, sondern halt daran, dass es nochmal eine Tageszeitung ist und die Themen, die ich vorgeschlagen hatte, nicht unbedingt dann immer den aktuellen Bezug haben, dass du das dann auch direkt als Thema für eine Tageszeitung dann auch benutzen kannst. Also ich hatte einen Text zum Beispiel vorgeschlagen zu Roger Willemsens Geburtstag, der wäre 64 geworden jetzt oder ist vor einer Woche 64 geworden, wo sie auch meinten, naja, aber ein 64. Geburtstag, das ist jetzt halt einfach kein wirkliches Jubiläum für eine Tageszeitung, dass man da irgendwie nochmal einen Text drüber schreibt. Was auch zum Beispiel sehr interessant ist, was man echt aufpassen muss, welche Themen man dann schreibt. Denn natürlich haben die Ressorts ihre Einteilung und der eine ist da irgendwie lockerer, der andere ist da vielleicht nicht so locker, wenn dann der Praktikant ankommt und sagt, ich möchte auch gerne was darüber schreiben. Inzwischen habe ich tatsächlich aber jetzt schon so weit irgendwie so mein Radius, dass ich tatsächlich Aufträge einfach bekomme. Also ich habe zum Beispiel einen Kollegen in der Sportredaktion, der mir jetzt schon zweimal dann irgendwie so Themen zugeschoben hat, so nach dem Motto, hier, wir haben gerade hier keine Kapazität, möchtest du das nicht machen? Und was mir immer von allen Seiten geraten wurde, jetzt bei so einem Praktikum, mach alles. Also nimm alles mit, was du irgendwie kriegen kannst und genau das versuche ich halt auch. Dementsprechend bin ich aber auch latent übermüdet und vor allem auch latent überarbeitet, weil wie gesagt, das Ganze zwar wahnsinnig Spaß macht, aber auch halt sehr anstrengend ist. Gerade weil man sich halt jeden Tag neu darum kümmern muss, dass man irgendwie was zu tun bekommt. Das ist auf der einen Seite irgendwie auch gut, denn ich glaube schon, dass man da einen sehr bestimmten Menschenschlag damit dann auch sehr herausfordert. Und für mich zum Beispiel funktioniert es einigermaßen, weil ich dann weniger Hemmungen habe, dann Leute einfach anzusprechen. Oder auch vielleicht einmal Leuten kurz ein bisschen zu nerven, von wegen, ey, was ist denn jetzt hier mit meinem Text, was sagst du dazu? Das ist natürlich bei so Journalisten so ein bisschen schwierig. Generell ist die Sparte nicht unbedingt, so ein bisschen verschroben sind halt irgendwie dann doch alle. Man sitzt halt irgendwie auch den ganzen Tag halt irgendwie am PC und schreibt. Und ich kenne es selber so gut vom Schreiben, man ist in seinem Tunnelblick, man will überhaupt nicht gestört werden. Und jedes Wort, was man jetzt spricht, wäre die komplette Ablenkung von dem, was man gerade denkt. Und so gesehen passiert es natürlich halt auch, dass man jemand anquatscht, hey, kannst du mal kurz? Und dann, hey, jetzt nicht. Und dann bin ich ganz kurz ganz ganz beunruhigt und denke, oh Gott, scheiße, derjenige mag mich nicht, der findet mich total bescheuert. Ich hab jetzt die Katze auf den Tisch hier gesprungen, ich muss sie mal wegscheuchen. So. Und das ist tatsächlich, gehört halt irgendwie auch dazu, dass man das auch einfach dann halt lernt. Und für mich ist super, weil dann kann ich endlich mal lernen, dass bloß weil mich jemand anschnauzt, es nicht heißt, dass er mich kacke findet. Sondern einfach halt gerade zu tun hatte und er sich jetzt genervt gefühlt hat. Und beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal genervt gefühlt hat, aber in Sorge davor, wirklich genervt zu werden, halt einfach direkt von erstem Moment an sagt, Fresse, lass mich in Ruhe und dann ist auch gut. Das, was ich wie gesagt daran negativ finde, ist, dass, glaube ich, das für viele Leute eine absolute Qual ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dort einige gibt, die in so einem Praktikum dann sitzen und irgendwie denen echt total langweilig ist und nichts wirklich finden. Und ja, man kann natürlich auch anführen von so einer Zeitung, dass die aber genau halt genau solche Leute ja wollen, die sich selbstständig dort dann irgendwie durchsetzen können. Meine Sorge ist halt aber so ein bisschen, dass man dann eigentlich eher nur die Leute mit dem dicksten, größten Ego halt irgendwie bekommt und nicht um und das nicht unbedingt dann das direkt das Qualitätsmerkmal für einen guten Journalisten ist. Also der stille, schüchterne, zurückhaltende, der große Hemmung hat, auf jemanden zuzugeben, ist nicht sofort ein schlechter Schreiber oder allgemein ein schlechter Journalist. Aber ich glaube, dass es halt eben dann so einem Menschen in so einem Praktikum dann auch wiederum sehr schwer gemacht wird, dort dann gut mitzukommen. Um den Rollenspielvergleich nochmal anzuführen, wie gesagt, jetzt habe ich halt irgendwie so meine 2-3 Kontakte, die mir auch dann mal so Texte geben oder man stellt sich dort mal vor oder jetzt habe ich irgendwie im Berlin-Teil, war ich halt immer kurz oben und habe gefragt, ob die nicht was haben wollen zum Zug der Liebe, also die neue Love Parade, die in Berlin schon seit ein paar Jahren stattfindet. Das war unten in der Kulturredaktion, als ich das vorgeschlagen hatte, hat das dann eher gemischte Reaktionen ausgelöst, also Techno ist dort nicht unbedingt so gang und gäbe, man beschäftigt sich eher dann noch mit Klassik, also mit, sagen wir mal, klassischer Literatur, mit klassischer Musik. Und jetzt habe ich dann aber halt den Auftrag gekriegt und ich gehe am nächsten Samstag dann im Auftrag des Tagesspiegels dann auf den Zug der Liebe und kann mich dort umhören und darf dann was dazu schreiben. Also ich muss wirklich sagen, man lässt mich auch echt viel machen. Also ich kann mich schon echt sehr austoben dort und ich durfte zum Beispiel letzten Freitag kommentieren, dass der Staats- und Domchor Berlin, ein Knabenchor, wo ich selber als Kind mitgesungen habe, dass der jetzt verklagt wurde, weil ein Mädchen gerne Teil des Chors sein möchte. Das Gericht hat abgelehnt, hat gesagt, nein, die Kunstfreiheit steht drüber, also steht über dem Recht des Mädchens natürlich auch in unserem Knabenchor zu singen, beziehungsweise vor allem ging es in dem Fall dann auch konkret darum, dass ja der Staats- und Domchor ein öffentlicher Träger ist und dementsprechend auch öffentliches Geld dafür aufgewendet wird. Also ich war sowohl beim Prozess dabei, bei der Urteilsverkündung dann leider nicht mehr, weil ich dann die Abgabe hatte, aber ich hatte das große Vergnügen, diesen ganzen Fall zu kommentieren. Also ich durfte meinen eigenen Senf dazugeben und das weiß ich jetzt nicht, ob das unbedingt normal ist, dass man so einen Praktikanten nach 2 Wochen direkt halt irgendwie so sein Statement da raushauen lässt. Und ich habe mich eben auch tatsächlich, obwohl oder vielleicht sogar gerade, weil ich selber in diesem Chor gesungen habe, dafür ausgesprochen, dass ich den Knabenchören wünsche, dass sie sich in Zukunft öffnen. Ich bin sehr froh, dass das nicht über dieses Gerichtsurteil gekommen ist. Ich hätte auch tatsächlich den Verdacht, dass das Mädchen dann auch nicht dahin gegangen wäre und tatsächlich wäre das zu wünschen, weil ich glaube nicht, dass du dann als einziges Mädchen so im Knabenchor, dann auch noch die sich ja irgendwie reingeklagt hat, beziehungsweise ihre Mutter, die auch noch selber die Rechtsanwältin ist, also na, so ein bisschen schwierig ist es halt dann schon, dann dort in diesem Chor drin sitzt und natürlich leicht isoliert ist. Allerdings haben halt erstens haben alle Knabenchöre große Nachwuchsprobleme, also das ist so ein ganz pragmatischer Grund, sich zu öffnen. Und dazu ist auch noch, sehe ich mit als das größte Problem an, dass die Elite von allen Kinderchören in Deutschland, das sind Knaben. Also der Dresdner Kreuzchor also ist ein Knabenchor, der Thomaner Chor in Leipzig ist ein Knabenchor, die Regensburger Domspatzen sind ein Knabenchor, der Stanz Domchor ist ein Knabenchor und es gibt halt eben auch in der Chorliteratur ganz viele Stücke, die dann explizit auch für einen Knabenchor geschrieben worden sind, aber da muss man auch immer gucken, woher kommt überhaupt diese Tradition, warum singen denn überhaupt Jungs, warum singen denn nicht Mädchen bzw. Frauen dann auch im Chor und das hat nun mal halt den Grund in der frauenfeindlichen katholischen Kirche, wo du bis heute als Frau kein Priesteramt innehaben darfst. Und Frauen auf der Kanzel nicht erwünscht waren. Also dementsprechend musste dann der Gesang von Männern übernommen werden. Man hat anfangs Knaben genommen, man hat sie später auch noch kastriert. Das ist dann irgendwann verboten worden, glücklicherweise. Und diese Knabenchöre sind so gesehen auch ein Relikt aus dieser Zeit. Jetzt kann man natürlich sagen, na, aber hey, das Mädchen kann doch einfach in den Mädchenchor gehen. Und ja, kann sie auch. Das hoffe ich auch sehr, dass sie das tut. Aber das muss man halt auch dann leider feststellen, diese wirklich dicken Aufträge, diese wirklich dicken Produktionen, die machen halt dann eben auch nur die Knabenchöre. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann, es würde ja schon nur einer reichen, ein Knabenchor sagt, ey, wir machen das jetzt einfach. Wir holen uns jetzt hier auch Mädchen rein, dann scheißen wir jetzt einfach auf diese Tradition. Und da natürlich der große Punkt, aber wie ist es denn mit dem Klang? Nun bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich höre, also ich würde auch mir persönlich zutrauen, den Unterschied zwischen einem gemischten Chor und einem Knabenchor zu hören. Ich würde es aber zum Beispiel auch nicht hundertprozentig tun. Und man hat da Versuche auch gemacht mit auch mit Chorleitern, mit ganz geschulten Menschen, die sich seit Jahren nur mit Chören oder Knabenchören beschäftigen. Und selbst die sind dann nicht immer hundertprozentig treffsicher. Also es ist nicht so, dass du immer automatisch erkennst, das singt gerade ein Knabenchor und das singt gerade ein gemischter Chor. Und diese unterschiedlichen Klangfarben, die dann häufig da auch dann herangezogen werden, eben als der große Unterschied, Die kommen tatsächlich aber auch eben sehr stark dadurch, dass du bei Jungs natürlich sehr viel früher anfängst. Also so ein Knabenchor, da sind die Jungs halt eben, seit sie 6, 7 sind, sind die halt irgendwie gedrillt und sind geschult und haben Gesangsunterricht, haben Sprecherziehung, haben schon unglaubliche Erfahrung an Konzerten. Ja, also ich bin mit 9 in den Knabenchor gekommen und war dann mit 13, glaube ich, im Stimmbruch oder 12, 13 was in dem Dreh und musste dann raus und habe halt irgendwie in diesen 4 Jahren, was ich war, irgendwie auf 2 Konzerttourneen und ich habe keine Ahnung, wie viele Konzerte gesungen. Also man kommt halt irgendwie da mit 12 halt raus und ist halt einfach schon so ein, zumindest so ein Halbprofi. Und bei den Mädchen geht es einfach erst in dem Zeitraum so wirklich los. Also wir vergleichen dort dann halt sehr, ich sag mal, sehr jung geförderte Profis mit ganz zart herangeführten Laien, die gerade erst dann anfangen, dort dann wirklich Fuß zu fassen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass dieser Klangunterschied unter anderem auch daher kommt, dass man einfach eine ganz andere Ausbildung hat oder eine viel intensivere Ausbildung als Knabe. Das alles findet ihr auch in verkürzter Form, wie gesagt, beim Tagesspiegel. Ich werde 2 Artikel, die ich da geschrieben habe, auch noch verlinken. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, es macht irre Spaß und ich bin heilfroh, dass ich dieses Praktikum bekommen habe. Und ja, mir bleibt eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Jetzt versuche ich gerade noch irgendwie eine Überleitung hinzubekommen zur Zukunft der Arbeit. Denn meine Zukunft der Arbeit, die ist natürlich geklärt, denn den nächsten Monat zumindest bin ich noch beim Tagesspiegel. Aber wie es mit dem Rest der Arbeit und der Zukunft so aussieht, das berede ich jetzt mit Philipp Stab. Wie gesagt, Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit an der Humboldt-Universität Berlin. Wir reden jetzt circa eine Stunde. Ich wünsche euch bei diesem Gespräch viel Spaß. Noch ein kurzer Ausblick so für die nächsten Wochen. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal freuen, da ich im September habe ich einen Termin mit Marco Bülow. Marco Bülow ist ehemaliges SPD-Mitglied, war auch in der Bundestagsfraktion vertreten, ist aber aus der Fraktion ausgetreten, sitzt jetzt als Fraktionsloser im Bundestag und war einer der wenigen, die tatsächlich noch auch in den letzten Jahren immer wieder gegen Parteilinie gestimmt haben. Also gesagt haben, nein, ich mache diese Scheiß-Kroko nicht mit und nein, ich werde nicht Angela Merkel zu meiner Bundeskanzlerin und nein, ich stimme nicht für eine Verlängerung des Afghanistan-Einsatzes. Und er hat schon sowohl bei Jung und Naiv als auch im Aufwachen-Podcast war er zu Gast und hat halt auch viel erzählt, wie es dort tatsächlich so innerhalb so einer Fraktion halt abläuft, was dort für Mobbing dann teilweise auch vorherrscht, gerade wenn du dort der Abtrünnige bist. Es gibt einen sehr guten Text von Maria Fiedler, übrigens auch beim Tagesspiegel, die hat sich auch mit Politik Aussteiger mit so diesen klassischen Querdenkern und Querschlägern unterhalten. Das ist ein sehr guter Text geworden, werde ich auch verlinken. Und ich freue mich super drauf, mit Marco zu reden. Er ist erstens ein sehr netter, freundlicher Typ und außerdem haben wir, glaube ich, ein paar Sachen auch gemeinsam, unter anderem nämlich, dass wir beide ehemalige SPD-Mitglieder sind. Ich glaube, in unserer Kritik an der Partei sehr uns sehr nahe stehen und ich glaube auch, dass wir beide keine großen Fans von Olaf Scholz sind. Nun gut, das wäre es soweit von mir. Ich empfehle noch sehr das Regierungstagebuch von Jung und Naiv vom letzten Montag. Da war ich nämlich zu Gast und wir haben die Bundespressekonferenz, beziehungsweise die Bürgerpressekonferenz besprochen. Ich habe dort auch Fragen gestellt, das heißt, es lohnt sich umso mehr. Die Schnipsel von den Fragen werde ich in der nächsten Folge übrigens erst verbraten, habe ich gerade entschieden, denn das passt dann auch viel besser. Vielleicht höre ich sie auch einfach mit Marco zusammen oder bespreche sie zumindest mit Marco. Aber ja, findet ihr alles, wie gesagt, bei Jung und Naiv. Einen lieben Gruß von mir an der Stelle. Ihr hört jetzt das Interview mit Philipp Stab über die Zukunft der Arbeit. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss. So, ich sitze in der Humboldt-Universität und neben mir sitzt
Philipp Stab.
Hallo Philipp, was genau machst du hier?
Ich bin Professor für die Soziologie der Zukunft der Arbeit am Institut für Sozialwissenschaften in der Humboldt-Universität.
Die Soziologie der Zukunft der Arbeit ist ein bisschen, es holpert ein bisschen der Titel. Konnte man das nicht runterbrechen auf einen Terminus? Oder?
Scheinbar nicht. Man darf sich ja selten seine Denomination der Professur, die man antritt, selbst aussuchen. Also habe ich mich gefreut, dass ich eine gekriegt habe. Auch wenn es natürlich stimmt, dass das ein bisschen komisch ist, dass man Professor für die Zukunft von etwas sein kann und dann auch noch als Soziologe. Ich habe natürlich keine Kristallkugel, in der ich die Zukunft sehen könnte, aber ich bin in meiner Arbeit schon ein bisschen darauf hin orientiert, sozusagen mich immer zu fragen, was bedeuten eigentlich Entwicklungen der Gegenwart, wenn man sie verlängert, sozusagen für mögliche Zukünfte. Also wäre ich vielleicht eher ein Professor für die Zukünfte der Arbeit.
Also dann so eine mehrdimensionale Zukunft sozusagen. Es kann sich ja dann in unterschiedliche Bereiche noch entwickeln.
Ganz genau. Ganz genau.
Dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt thematisch ein. Wie sieht denn die Gegenwart der Arbeit zurzeit aus?
Die Gegenwart der Arbeit ist bunt, also auch da müssten wir vielleicht von unterschiedlichen Gegenwarten sprechen, die sich nach Weltregionen unterscheiden, aber auch in einem Land wie Deutschland nach Sektoren und Branchen. Da kommt es sehr stark darauf an, was dich jetzt im Speziellen interessiert.
Na, sagen wir einfach mal, wie sieht denn so zurzeit die Arbeitswelt für den Durchschnittsbürger aus? Also wie ist sie getaktet, woran orientiert sie sich?
In Deutschland, oder?
In Deutschland, ja.
In Deutschland haben wir immer noch eine relativ hohe Stabilität dessen, was wir so in der Soziologie üblicherweise als Normalarbeitsverhältnis bezeichnen, also eine Vollzeitstelle, die entfristet ist und mit bestimmten sozusagen sozialen Anrechten versehen ist, etwa einem Zugang zu Institutionen der Mitbestimmung und dergleichen. Gleichwohl ist dieses Normalarbeitsverhältnis jetzt schon seit einigen Jahrzehnten auch sukzessive oder es entstehen immer neue Arbeitsplätze, die eher nicht dieser Form eines Normalarbeitsverhältnisses entsprechen. Das ist so ein bisschen so die institutionelle und organisatorische Form dieser Geschichte. Die andere Geschichte und das, worauf du ja möglicherweise auch jetzt hinsteuern möchtest, weil es sozusagen das heiße Thema jetzt schon in der jüngeren Vergangenheit gewesen ist. Die andere Seite ist die Frage, was das Ganze eigentlich mit dem technologischen Wandel zu tun hat. Also was macht sozusagen das, was wir üblicherweise als Digitalisierung diskutieren, eigentlich mit der gesellschaftlichen Arbeit? Und auch da gibt es viele unterschiedliche Antworten. Ich würde vielleicht mal ein, zwei von denen, die ich wichtig finde, skizzieren. Am besten fängt man immer damit an, dass man sich fragt, was von den großen Erwartungen, die so am Markt der Deutung von Arbeit und Gesellschaft sind, stimmt eigentlich eher und was stimmt eher nicht. Und was man dann, glaube ich, sieht, ist, dass zum Beispiel die Debatte, als die Debatte um die Digitalisierung der Arbeit und auch die Zukunft der Arbeit in diesem Kontext angefangen hat, war es eigentlich eine Frage danach, ob die Arbeit eine Zukunft hat. Also die Frage, geht den Arbeitsgesellschaften der Gegenwart durch den technologischen Wandel, durch Automatisierungstechnologien und dergleichen eigentlich sukzessive die Arbeit aus? Da gab es berühmt-berüchtigte Prognosen von um die 50% der Tätigkeiten, die in den nächsten 10 bis 20 Jahren akut automatisierungsgefährdet wären. Das ist eine Debatte, da sind wir jetzt im strengeren Sinne in der akademischen Arbeitsforschung, also jetzt nicht sozusagen am Publikationsmarkt, wo sich unterschiedliche Leute bewegen, aber so in der Wissenschaft sind wir da mittlerweile ein deutliches Stück weiter. An das Ende der Arbeit glaubt heute eigentlich niemand mehr. Nicht nur, aber schon auch ein bisschen deswegen, oder wie soll ich sagen, für Leute wie mich war das, war diese ganze Debatte von Anfang an zwar interessant, aber auch ein bisschen befremdlich, weil man natürlich, je länger man in diesem Feld aktiv ist, umso stärker hat man bei dieser Diskussion das Ende der Arbeit durch digitale Technologien Déjà-vu-Erlebnisse gehabt, nicht wahr? Die These vom Ende der Arbeit, die kommt so alle 10 bis 20 Jahre verhältnismäßig populär und dann auch mit einigen medialen Rückenwind, weil es halt eine gute Geschichte ist, immer wieder auf. Das hatten wir schon in den 1950er Jahren etwa bei Jean Fourastier. Das hatten wir über die Debatten von André Gorz dann in den 80er Jahren. In den 90er Jahren gab es dann nochmal das berühmte Buch von Jeremy Rifkin, Das Ende der Arbeit, nicht wahr? Und diese Debatte führen wir heute wieder. Und wir führen sie natürlich, und das ist dann auch wieder interessant, finde ich, schon vor dem Hintergrund, dass es in der OECD-Welt zumindest, also in hochentwickelten Ökonomien wie auch Deutschland, schon einen säkularen Trend der Arbeitszeitverkürzung gibt. Das ist schon wahr. Gleichzeitig gibt es aber immer mehr Leute, die formaler Arbeit nachgehen, nicht wahr? Du erinnerst das vielleicht sozusagen noch die Generation unserer Eltern. Da haben vielfach die Frauen nicht gearbeitet. Das ist heute natürlich anders. Heute haben sie viel mehr weibliche Erwerbsbeteiligung auch und immer mehr Leute, die im Arbeitsmarkt aktiv sind. Und das sozusagen zeigt schon, dass das mit der Abnahme der Gesamtarbeitszeit so ein bisschen schwierig zu sagen.
Ich würde einmal einhaken und einfach nur, dass wir definieren, was ist Arbeit konkret? Also ist Arbeit, definierst du Arbeit als die reine Erwerbsarbeit? Ich gehe einer Tätigkeit nach und erhalte dafür dann eine extrinsische Belohnung in Form von Geld? Oder definierst du Arbeit auch als, ich sag mal, eine Verwirklichung des eigenen Ichs?
Man kann das beides machen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welche Richtung die Frage zielt, die man gestellt kriegt. Eben gerade habe ich über Erwerbsarbeit gesprochen. Und das hat auch einen bestimmten Grund. Ich glaube, wir müssen, wir können die Entwicklung von Arbeit nur verstehen in Gesellschaften unseres Types, wenn wir sie als Teil dessen verstehen, was wir üblicherweise als Kapitalismus bezeichnen. Und für den Kapitalismus ist zwar die Nichterwerbsarbeit für seine Reproduktion extrem wichtig, gleichwohl spielt die Musik schon in der Erwerbsarbeit, nicht wahr? Aber natürlich ist damit nicht sowas wie ein Anerkennungsdefizit meinerseits für nichterwerbsförmige Arbeit, die sozusagen die Reproduktion der Gesellschaft sichert,
in irgendeiner Art und Weise. Würdest du denn sagen, dass du einer Erwerbsarbeit nachgehst?
Ich gehe einer Erwerbsarbeit nach, ja.
Aber tust du das nur aus der reinen Motivation, dass du hier wahrscheinlich eher ein Gehalt bekommst für deine Arbeit, oder tust du es halt auch eben, weil es dich interessiert, weil das der Beruf ist, den du gerne ausführen möchtest?
Nein, in der Soziologie, Entschuldigung, sozusagen für uns als Soziologe ist das für mich sozusagen eine Frage, die ist seit ungefähr 150 Jahren geklärt und stellt sich deswegen nicht. Bei uns ist Arbeit mit Marx Ausbeutung und deswegen müssen wir sie im Rahmen des Kapitalismus thematisieren. Sie ist aber mit dem zweiten der drei Klassiker meines Fachs auch immer Quelle von Solidarität, gesellschaftlicher Integration. Ne? Das ist diese ganze Linie, die über den Namen Emil Durkheim in der Soziologie vertreten ist. Also sie ist beides. Sie ist sinnstiftend, ganz klar, und sie ist gleichzeitig integriert in ein System, in dem Arbeit auch ausgebeutet werden muss, um dieses System am Leben zu halten. Und es ist auch nur prinzipiell sozusagen, wenn man sagt, die Welt ist schwarz und weiß, nur dann ist das wirklich ein problematischer Widerspruch. Ne?
Ja, wir erleben ja nun eigentlich schon seit vielen Jahren, dass es sehr viele Menschen gibt, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, die sie jetzt nicht unbedingt beflügelt, die sie, glaube ich, auch eher nur tun, weil es halt eine Geldverdienmaßnahme ist. Also auch wenn ich mein persönliches, privates Leben so zurückblicke, in den letzten 5 Jahren habe ich ganz viele Tätigkeiten gemacht, wo ich genau wusste, das mache ich hier nicht, weil es mir sonderlich viel Spaß macht, sondern weil ich dafür Geld bekomme und dann halt meinen Haushalt finanzieren kann und so weiter. Nun erleben wir aber auch gleichzeitig, dass genau diese Jobs ja immer mehr zunehmen. Also viel mehr Menschen jetzt im Niedriglohnsektor arbeiten, einer Tätigkeit nachgehen, die sie weder beflügelt, noch aber finanziell so weit absichert, dass sie ein wirklich sorgenfreies Leben in der Gesellschaft führen können. Gibt es dann Zusammenhang zwischen dieser Zukunftsentwicklung der Arbeit und diesem Phänomen, was wir beobachten?
Ja, natürlich gibt's den. Dieser Zusammenhang ist erstmal noch, wenn man so will, vordigital. Also das findet alles statt, das Anwachsen prekärer Erwerbstätigkeit und so weiter, was ich anfangs über die Zunahme neuer Jobs jenseits von Normalarbeitsverhältnissen erzählt hatte. Das findet alles statt, lange bevor wir jetzt angefangen haben, die Diskussion über die Zukunft der Arbeit, über die Technologie-Schiene zu diskutieren, und hat vor allem etwas zu tun, oder zumindest kann man das so sehen, dass es vor allem etwas zu tun hat mit der Veränderung von Arbeitsmärkten in sozusagen spät- oder postindustriellen Gesellschaften wie unserer. Die Verteilung von Beschäftigten über die drei Sektoren, also über die Landwirtschaft, die Industrie und die Dienstleistungsbranchen, die folgt, wenn man so will, wie eine Welle, einem Trend, wo der Großteil der Beschäftigung erst in der Landwirtschaft ist, dann in die Industrie fließt und dann schließlich in spätindustriellen Gesellschaften, auch wegen der Automatisierung natürlich in der Industrie, in den Dienstleistungssektor fließt. Das Interessante vor allem dem Übergang dann von der Industrie zur Dienstleistungsgesellschaft, wie man das früher genannt hat, ist, dass sie in Dienstleistungsberufen unterm Strich, ne, das stimmt nicht für jeden, aber jeden Beruf, aber unterm Strich haben sie eine Sache in Dienstleistungstätigkeiten nicht, die sie in industriellen Tätigkeiten haben, und das sind signifikante Produktivitätsgewinne. In der Industrie hatten sie, ne, das ist die Geschichte der Wohlstandsexplosion des 20. Jahrhunderts, in dem sie sozusagen starke, auch technologisch gestützte Rationalisierungsstrategien durchgezogen haben, Taylorismus und so weiter, massive Produktivitätssprünge, die sie dann unter den damaligen historischen Bedingungen eines stark auf Umverteilung orientierten politischen Systems in vielen Ländern, den Ländern, die wir so als den Westen klassischerweise bezeichnen, Produktivitätsgewinne, die sie in diesen Ländern auch dann umverteilen konnten in Lohngewinne und in bestimmte Sicherheiten, die sie mit in Deutschland zum Beispiel mit dem Arbeitnehmerstatus dann verbunden haben. Und mit der Entstehung oder mit dem Herüberrutschen von den Beschäftigungsschwerpunkten von der Industrie in die Dienstleistungsberufe, haben sie sukzessive größere Teile von Beschäftigung, für die diese Geschichte der Produktivitätsgewinne, die sich dann in Lohngewinne übersetzen können, einfach nicht mehr stimmt. Schon allein deswegen, weil es nicht mehr so die relevanten Produktivitätsgewinne gibt, wie sie die mal für eine sehr kurze historische Phase, ja tatsächlich für ungefähr 30 Jahre, ne, in Frankreich spricht man von den Trente Glorieuses, den glorreichen 30 Jahren der europäischen Nachkriegszeit, die sie da hatten, die haben sie dann nicht. Und dann kommen sie, dann übersetzt sich sozusagen in the long run die Stagnation der Produktivität, die über das Anwachsen der Dienstleistungsberufe kommt, zunehmend auch in Lohnstagnation, aber natürlich sehr unterschiedlich, denn sozusagen, da sind wir jetzt wieder bei mir und bei Ihnen, bei den
Akademischen... Wir duzen uns.
Bei mir und dir, denn bei den akademischen Berufen haben Sie das natürlich, akademischen Dienstleistungsberufen wie meinem, haben Sie das natürlich nicht. Da haben Sie sozusagen zumindest viele tertiäre, also Dienstleistungsberufe, wo die Leute eher mehr verdienen als früher, obwohl man ein großes Fragezeichen dahinter machen kann, ob das gedeckt ist durch die Produktivität, die Sie beisteuern. Das ist zumindest sicher nicht überall der Fall. Outgesourced oder runtergereicht wird das auf die einfachen Dienstleistungsberufe, das, was man üblicherweise als das Dienstleistungsproletariat innerhalb der Soziologie.
Das Interessante daran ist ja, dass wir gleichzeitig mit dieser arbeitstechnischen Polarisierung ja auch gleichzeitig gerade eine politische Polarisierung erleben. Also wir haben eine ganz klare neue Konfliktachse. Wir haben die rechten Wähler der AfD gegen die liberalen Wähler, sagen wir, der Grünen. Also wir haben dort zwei ganz starke Pole, die sich dort...
Kosmopoliten gegen Lokalisten,
sagt man gelegentlich. Ja. Ganz genau, ja. Und es gibt auch da einen Zusammenhang. Also kann man anhand dieser arbeitstechnischen Fokussierung auf bestimmte Bereiche auch politisch drauf schließen. Also beziehungsweise sehen wir gerade das, wie sich das eigentlich nur politisch gerade ergießt, das, was du gerade beschrieben hast. Jetzt bin ich selber.
Man kann das zumindest so beschreiben, ne? Und dann ist es sozusagen eine Beschreibung, die ich für Verhältnis, also die bringt einen auf jeden Fall ein bisschen weiter. Und die Geschichte geht dann im Prinzip so, dass du und ich natürlich irgendwie zu den Kosmopoliten gehören, weil wir in hochwertigen akademischen Dienstleistungsberufen arbeiten, die auch eine hohe Interaktionsfrequenz haben und deswegen eine hohe Toleranz für Unterschiede zwischen Menschen mitbringen müssen. Und am unteren Rande haben wir dann das, was auch schon vor 15, 20 Jahren für die Bundesrepublik in der Forschung schön gezeigt wurde, nämlich dass sie bei den neuen Arbeiterklassen, und zwar sowohl im Dienstleistungs- als auch im industriellen Sektor, mit die höchsten politischen Volatilitäts-, also die höchste politische Volatilität, Wechselwählerorientierung und so weiter, haben und die höchsten Neigungen zu Parteien der extremen Linken und der extremen Rechten. Und was wir zum Beispiel in Deutschland sehen, glaube ich, ist, dass in einem gewissen Ausmaß die Frage, ob sie zur extremen Rechten oder zur extremen Linken tendieren, vielleicht fast schon kontingent geworden ist. Ne? Sehen Sie daran, dass Sie sozusagen eine starke Wählerwanderung etwa von der Linkspartei zur AfD haben, wo Sie sagen, ja, was die politischen Positionen zum Beispiel zur Einwanderung angeht, ist es doch genau das Gegenteil.
Oder alte Sozis, die dann jetzt im Alter doch noch ein bisschen konservativer werden und auf einmal dann Richtung AfD tendieren, obwohl eigentlich da die Überschneidungspunkte marginal sein müssten, denkt man erstmal.
Ja, also die SPD hat natürlich, sehen Sie ja an so Figuren wie Sarrazin oder Buschkowski, immer schon auch ein Stück weit sozusagen bestimmte ressentimentgestützte Milieus gebunden. Und ich meine das gar nicht denunziatorisch. Ich meine, das ist die Funktion dieser Partei als Volkspartei gewesen. Bestimmte, wenn man jetzt so will, eher kleinbürgerliche ressentimentgetriebene Milieus ins linke Lager zu integrieren. Und diese Aufgabe erfüllen die ganz offensichtlich natürlich immer schlechter, unter anderem vor dem Hintergrund der Unterscheidung, die du genannt hast, zwischen sozusagen diesem eher lokalistischen und eher kosmopolitanen Lager.
Ja. Du hattest vorhin ja gerade angesprochen, ich schätze mal, du hast die Oxford-Studie der Zukunft der Arbeit ja damit gemeint, die ja besagt, dass in den USA bis zu 47% der Jobs wegfallen können. In Deutschland geht man so von 12% der Jobs aus. Diese Fragen haben natürlich ein großes Fragezeichen immer dahinter, weil das sind letztendlich Hochrechnungen, das sind Statistiken. Man kann es natürlich nie präzise vorhersagen, aber die Tendenz in etwa, die stimmt. Also es wird auf jeden Fall einen Wegfall von bestimmten Arbeitsplätzen geben, die in Zukunft durch die Digitalisierung wegrationalisiert werden. welche zählen da für dich dazu?
Naja, ich würde erstmal diese, sozusagen diese Geschichte, wie du die jetzt angetextet hast, so einfach nicht unterschreiben. Natürlich macht es keinen Sinn zu behaupten, es gäbe nicht so etwas wie Bestrebungen der Automatisierung von Tätigkeiten. Aber gleichzeitig, glaube ich, zeigt die Forschung, dass wir da eigentlich sozusagen, dass wir die historisch verhältnismäßig einfachen Automatisierungsschritte eben schon gegangen sind. Und alles darüber hinaus wird unverhältnismäßig viel härter als das, als der Weg zu automatisieren, das auch zu schaffen erfolgreich, als die, als das, was wir schon gemacht haben. Und es trifft auch selbst auf die eher rationalisierungsaffinen Bereiche zu, also auf die Industrie. Selbst da haben wir schon so viel gemacht, dass alles weitere verhältnismäßig komplexe und selbst wenn sie gelingen, dann relativ kleine Automatisierungsschritte sind.
Also um mal die Precht-Logik hier reinzubringen. Wir hatten uns ja schon davor auch schon darüber ausgetauscht, dass du mit den Precht'schen Theorien nicht ganz so d'accord gehst, ich dann schon eher. Und er geht ja vor allem davon aus, dass Maschinen genau diese von dir angesprochenen höheren und mittleren Dienstleistungsberufe auf lange Sicht ersetzen werden. Also wir sehen schon jetzt, dass in den meisten Banken das Personal rapide abgebaut wird. Also ich war bei der Postbank zum Beispiel und man hat mich mehr oder weniger zum Kündigen eigentlich gezwungen, weil um mich herum waren 3-4 Jahre da, wo ich wohne, die sind jetzt alle weg. Das ging wirklich innerhalb von einem Jahr. Bei der Sparkasse, die vielleicht noch am ehesten noch auf Kundenorientierung noch setzt, haben wir vielleicht manchmal tatsächlich noch Leute, die dann am Schalter sitzen. Aber wir werden diese Menschen in Zukunft nicht mehr brauchen, weil die Überweisungen funktionieren jetzt weitestgehend schon digital. Und Oma Bärbel wird vermutlich auch in Zukunft irgendwann das dann digital online machen und nicht mehr ihren Bankberater brauchen. Und dazu haben wir in den Versicherungsbranchen haben wir ganz, ganz viele sogenannte wirklich Clickworker, die eigentlich nichts anderes tun, als Daten hin und her zu ziehen den ganzen Tag, die sind vermutlich jetzt schon technisch wegrationalisierbar und zumindest dort Precht, das ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann dann auch der große Schritt passiert. Da hängen hunderttausende Jobs dran. Was passiert mit diesen Menschen?
Naja, ich erzähle dir mal eine andere Geschichte über den Bankensektor, die sozusagen der voransteht, die Sie erzählt haben. Die du erzählt hast. Vor 50 Jahren gab es keine Geldautomaten. Da haben sie ihr Geld geholt, bei einem Kundenbetreuer und sie mussten jedes Mal zu einem Menschen an der Bank gehen, um Geld abzuheben. So, und was ist dann passiert? Dann haben sie diese ATMs, ne? Geldautomaten erfunden und die haben sich rasant schnell durchgesetzt. Und damit ist ein Großteil der Beschäftigten der Bankenwelt dieser Zeit im Prinzip überflüssig geworden. Und was passiert in derselben Zeit, in denselben 20 Jahren, in denen sich diese Bankautomaten durchsetzen, die Beschäftigung in den Banken steigt. Sie sinkt nicht, sie steigt. Und dafür gibt es jetzt verschiedene Gründe. Da wurden neue Dienstleistungen erfunden und so weiter. Und die ganzen Leute, die früher nur Geld ausgegeben haben, haben dann eben mehr andere, komplexere Tätigkeiten gemacht. Und wenn jetzt sagt, naja, bei mir auf dem Land, da gibt es jetzt keine Postbank oder keine Sparkasse mehr, dann ist es vielleicht sozusagen...
Lichtenberg.
Dann ist es vielleicht sozusagen eine alltagsnahe, aber nicht unbedingt die Realität der Beschäftigung in diesem Feld widerspiegelnde Entwicklung, weil, und das ist schon eine säkulare Erfahrung von bestimmten, von sozusagen auch wichtigen Automatisierungsschritten, wie dem mit dem Geldautomaten zum Beispiel, aber auch in der Industrie, dass da, wo Jobs automatisiert werden, gewissermaßen als Spin-off neue Jobs entstehen. Und dann ist die Frage, und da wird es dann jetzt schon interessant mit dem, was du sagst, sind unsere Gesellschaften eigentlich genauso gut darin wie früher, die Tätigkeiten, die Leute dann sozusagen von der einen auf die andere Stelle mitzunehmen? Und ich glaube, da gibt es dann schon Unterschiede. Diese Unterschiede sind aber möglicherweise weniger sozusagen zwischen den Leuchttürmen in der Industrie und der ganzen 70% Restbeschäftigung in den Dienstleistungsbranchen und stärker zum Beispiel zwischen unterschiedlichen Unternehmen. Unternehmen, die darauf setzen, Weiterqualifizierung zu betreiben und solchen, die das nicht tun. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist diese Geschichte, die man sozusagen, man kann immer die Geschichte erzählen, Dinge, bestimmte Tätigkeiten sind prinzipiell automatisierbar. Das sagt aber sozusagen noch, auch wenn man die historische Erfahrung in Rechnung stellt, überhaupt nichts darüber aus, ob sie auch wirklich automatisiert werden oder nicht. Sie könnten auch heute einen Großteil des Einzelhandels, einen Großteil der Gastro und so weiter mit viel, viel weniger Personal bespielen. Die Technologie dafür, Sie können seit 10 Jahren Selbstkassiererkassen im breiten Stil könnten Sie die aufziehen. Und wird trotzdem nicht gemacht, weil die Applizierung von solchen Technologien viel weniger deterministisch, viel weniger zwangsläufig ist, als man so glaubt. So, und das andere ist, Sie müssen natürlich, um dieses Argument, das du jetzt sozusagen rezipiert hast, machen zu können, auch erstmal behaupten, dass die neuen Technologien das auch alles können. Und da kommt mein Argument ins Spiel, dass wir sozusagen die einfachen Dinge eigentlich schon gemacht haben. Die einfachen Rationalisierungsschritte, da sind wir schon durch. Und man kann das heute wirklich sozusagen in der Industrie, da wo die versuchen jetzt diese Leichtbau-Robotik-Arme, die zum Beispiel für Fry Osborne und so, für diese Oxford-Schule, die du zitiert hast, ganz wichtig waren. Man kann das da ziemlich gut beobachten, dass die nicht so richtig wissen, was sie mit denen machen sollen. Die sind da jetzt seit 5 Jahren, stehen die da rum, die experimentieren, aber die finden keine richtige betriebswirtschaftliche Lösung für die Dinger. Es gibt diese andere Geschichte von diesem Pflegeroboter aus Japan, Riba, ne, ist sozusagen durch diese ganzen Hype-Publikationen gefahren und sollte alle Pflegekräfte arbeitslos machen, weil die sozusagen Patienten heben und bewegen kann und so weiter. Da ist ein 3-stelliger Millionenbetrag, Dollarbetrag der japanischen Regierung in die Entwicklung dieses Roboters geflossen. Und noch 2 Jahre, nachdem dieses Projekt eingestellt war, weil es nicht wirtschaftlich zu betreiben war, habe ich Publikationen gelesen, wo Riba an der Nase durchgeführt wurde, um zu zeigen, der macht bald alle Pflegekräfte arbeitslos. Das ist sozusagen, da gibt es auch einen gewissen Widerstand dieser Faszination für diese sozusagen große Welle, die auf uns zurollt, der Automatisierung, die irgendwie nicht sehen will, dass viele dieser Dinge im Prinzip schon durch sind. Und wenn ich das noch sagen darf, wenn du sozusagen dich fragst, man kann sich doch fragen, warum haben wir eigentlich vor 5 Jahren über Roboter geredet? Alle haben über Roboter geredet. Roboter, Roboter, Roboter. Und heute redet niemand mehr über Roboter.
Niemand mehr. Ist das dein Eindruck? Also meiner nicht.
Nicht mehr über Roboter, alle reden über künstliche Intelligenz. Man kann das sehr schön, wenn man die großen Beratungsinstitute, die ja die Lautsprecher des Hypes sind, an den sozusagen Kapitalmärkten der Gegenwart, wenn man anguckt, was für Publikationen die schreiben, kann man sehr schön sehen, die Roboter wurden von der KI abgelöst. Was unterscheidet jetzt die KI von den Robotern? Die Antwort ist, glaube ich, ganz einfach. Die kann man nicht beobachten. Bei den Robotern konnten wir sehen, dass die einfach nicht so gut funktionieren, wie man eine Zeit lang behaupten konnte. Dann war der Hype halbwegs vorbei. Ja, und der dümpelt heute halt noch so ein bisschen vor sich hin, dieser Hype. Bei der KI ist es so, dass das sozusagen, wir sehen irgendwelche Ergebnisse, weil wir wissen eigentlich überhaupt nicht, ist da jetzt sozusagen Deep Learning hinten dran oder was anderes. Da können diese Unternehmen, weil das letztlich proprietäre Systeme sind, also weil die denen gehören und die deswegen geschützt sind, die nicht offenlegen müssen, können uns erzählen, was sie wollen. Und das ist das Schöne daran. So kann man in so einem Feld weiterhin prima Kapital akquirieren für diese magischen künstlichen Intelligenzen, von denen niemand so genau weiß, was sie eigentlich genau sind. Ich weiß ja, ein Begriff, der sozusagen, für den gibt es keine ordentliche Definition in der Wissenschaft. Das ist vollkommen verrückt. Ja. Aber das ist natürlich Teil dieses Spielchens, das da.
Mir würde da immer noch ein Beispiel einfallen, und zwar diese riesigen Hallen, die Amazon ja betreibt. Diese großen Logistikzentren, wo die Waren dann verschickt werden. Das ist praktisch komplett durchautomatisiert, bis auf einen Handgriff. Und das ist tatsächlich der Griff eines Menschen, der dann die Ware aus dem Fach nimmt und dann dem Fach zuordnet, wo sie dann verpackt wird. Weil tatsächlich genau diese Operation, zack, etwas festgreifen und dann von A nach B tragen, tatsächlich eine Sache ist, die Roboter immer noch nicht so präzise beherrschen und vielleicht auch nicht beherrschen werden, weil die menschliche Hand enorm beweglich ist und tatsächlich Fertigkeiten ausführen kann, die kein Roboter bis jetzt beherrscht. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch bis heute, dass die Zukunft vielleicht, also oder ich sage mal, eine sehr sichere Branche immer noch für die Zukunft ist Gastronomie.
Ja, aber sie ist es halt nicht. Gastronomie ist deswegen eine sichere Branche für die Beschäftigung nicht, weil man da nicht große Teile automatisieren könnte. Das können wir
sondern weil man es nicht möchte. Man möchte nicht von einem Roboter.
Nein, man möchte bedient werden. Das ist Teil dieser, und dafür sind wir auch bereit, Geld zu bezahlen. Natürlich.
Ja, nun ist es ja nun relativ egal, ob, also ich sage mal klar, in diesen sozialen Berufen, definitiv, da bin ich auch der Meinung, dass es bestimmt auch Leute geben wird, die haben kein Problem damit, wenn ihre Oma von einem Pflegeroboter gepflegt wird. Glaube aber doch noch, dass es sehr, sehr viele gibt, die sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass meine Oma eine persönliche Betreuung bekommt. Und aber auf der anderen Seite,
ist es nun, glaube ich, dem Versicherungsnehmer relativ egal, ob jetzt seine Fälle von einer KI oder von einem Menschen bearbeitet werden.
Nee, also ich meine, ich will ja gar nicht widersprechen. Ich glaube, also in dem Sinn, ich glaube auch, dass die Musik bei der Automatisierung im Moment eher bei den administrativen, bürokratischen Verwaltungstätigkeiten läuft. Das glaube ich auch, ja. Zumindest was sozusagen die Potenziale angeht, weil die auch sozusagen leichter zu automatisieren sind als die Handgriffe, wie du sie jetzt beschrieben hast, diese Last Mile bei der industriellen Automatisierung. Ja, weißt du, diese Geschichte ist natürlich immer so, es gibt so einen großen deutschen Premium-Automobilhersteller, ne? Seit den 1980er Jahren wird da und nicht nur da, sondern überall in der modernen Arbeitswelt gesprochen vom papierlosen Büro, das natürlich die Voraussetzung dafür ist, dass du sozusagen algorithmische Automatisierung betreiben kannst. Das kannst du nur machen, wenn das ganze Zeug digital vorliegt. Und bei diesem, und ich wette, das ist bei den anderen auch nicht anders, bei diesem großen deutschen Premium-Automobilhersteller, und die Automobilhersteller sind doch für uns sozusagen die Aushängeschilder rationaler, durchrationalisierter Produktionsmethoden. Da haben wir diese Debatte um das papierlose Büro seit den 80er Jahren. Was sich real umsetzen lässt, ist, dass sie zum Beispiel Arbeitsverträge nicht mehr in dreifacher, sondern nur noch in einfacher Ausfertigung auf Papier haben. Das ist ein Meilenstein, dafür haben die 10 Jahre gebraucht. Weil solche Organisationen komplex sind und weil das in so Organisationen viel schwieriger ist, das zu betreiben, als wir so glauben. Aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen sozusagen. Und da sehen Sie, wie sozusagen die Geschwindigkeit ist, mit der diese ganzen Geschichten betrieben werden. Das ist einfach extrem langsam und ich will, wie gesagt, auch gar nicht sagen, dass es sowas wie Automatisierung nicht gibt. Ich will bloß sagen, wissen Sie, ich sag's mal anders. Ich habe ja selber auch eine Agenda, wenn man so will. Und ich sag das ja alles nicht, um den Automatisierungs-Euphorikern irgendwie böswillig in die Suppe zu spucken. Ich sage das, weil ich glaube, dass es rund um die Digitalisierung von Ökonomie und Gesellschaft dringlichere Fragen gibt als die der Automatisierung. Deswegen sage ich das. Es ist im Prinzip, wenn ich das mal ganz stark sagen darf, es ist doch im Prinzip egal, ob in 40 Jahren nur noch die Hälfte der Verwaltungstätigkeiten gebraucht wird, wenn schon in 10 Jahren die gesamte Infrastruktur aller Verwaltungen in der OECD einem oder zwei Unternehmen gehören, nämlich Amazon und Google, Microsoft, Alibaba, mal sehen, wer am Ende das Rennen macht. Wenn die Welt in 10 Jahren Amazon gehört, dann ist es mir relativ egal, ob in 40 Jahren die Hälfte der Jobs in der Verwaltung wegfallen.
Ist das deine Theorie? Also, dass wir eine Machtkonzentration ohnehin ja schon zurzeit erleben. Wir haben diese Big Five, die großen Digitalkonzerne, alle sitzen in den USA. Ist auch immer relativ schwierig, die Steuerliche zu belangen. Wir haben eine große Debatte in Europa auch mit der Digitalsteuer und so weiter und so fort. Wir erleben aber eine extreme Fokussierung von Macht in ganz, ganz wenigen Konzernen. Wie wahrscheinlich ist es, dass die irgendwann zerschlagen werden?
Das ist relativ kontingent. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die glauben, dass die nie zerschlagen werden. Ich weiß aber auch nicht, ob das sozusagen das Problem löst, über das zumindest ich gerade gesprochen habe. Also wenn sie zum Beispiel Amazon zerschlagen würden, dann würden sie halt als allererstes mal sozusagen das E-Commerce-Geschäft von Amazon Web Services, also von diesem, was man Hyperscaler nennt, also dem Rechenzentren, dem Geschäft mit der Cloud, mit den Rechenzentren, trennen. Das würde aber nichts daran ändern, dass Amazon mit diesen Rechenzentren, mit seinen Cloud-Dienstleistungen, Amazon Web Service, sowas wie eine basale Infrastruktur der Digitalisierung für im Prinzip alle Branchen bereitstellt, die immer weiter und wirklich schnell wächst. Ja, wir haben es hier mit privatwirtschaftlichen Infrastrukturdienstleistungen zu tun. Die Infrastruktur ist eigentlich, in aller Regel haben wir das nicht als privatwirtschaftliche Domäne begriffen, und zwar aus guten Gründen, weil infrastrukturelle Macht sozusagen, die ist systemisch. Und deswegen bedarf sie der politischen Kontrolle. So würde ich das sagen. Diese politische Kontrolle stellen sie aber nicht her, indem sie Amazon sagen, jetzt konzentriere dich mal nur noch darauf, Infrastruktur zu sein und nicht darauf, auch irgendwelche sozusagen anderen kleinen Geschäfte wieder im E-Commerce zu besitzen.
Was wäre dann dein Vorschlag, um die Macht der Großkonzerne zu brechen oder zumindest ein bisschen einzudämmen?
Das kommt sehr sozusagen auf das Feld an. Ich stelle mir da eine, es gibt da verschiedene Aspekte, die wichtig sind. Ein Aspekt ist, dass wir sowas wie sozusagen alternative öffentliche Infrastrukturen brauchen, etwa bei der Cloud, ist ja auch eine Diskussion, die wir längst haben und ist, glaube ich, auch sozusagen nicht nur jetzt datenschutz- und bürgerrechtsmäßig wichtig, sondern auch industriepolitisch. Also sozusagen, wir müssen auch, wenn man so will, in einem verschärften Wettbewerb, einem verschärften internationalen Wettbewerb zwischen verschiedenen globalen Zentren, insbesondere den USA, China und Europa, müssen wir auch stärker sozusagen auf unsere Autonomiemöglichkeiten setzen, damit sozusagen bestimmtes Know-how hier zu halten ist, um hier ein eigenes Produktionsmodell weiter erhalten und ausbauen zu können. Ach ja, naja, du kannst auch fragen. Ich könnte natürlich noch viel länger, aber sozusagen...
Dass wir so einen kleinen roten Faden noch haben. Bist du ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens?
Das ist jetzt der rote Faden. Das ist ein großer Sprung.
Das ist ein großer Sprung, aber ich zieh die Fäden später wieder zusammen.
Wir lassen das erstmal jetzt und reden über bedingungsloses Grundeinkommen. Okay. Bin ich ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens? Ja und nein. Ich bin ein Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens, insofern ich glaube, dass wir da, wo wir es noch nicht haben, im Prinzip grundeinkommensähnliche wohlfahrtsstaatliche Absicherungsmechanismen kriegen werden. Und wenn wir das sowieso kriegen, dann finde ich, sollten wir das, um es zumindest als politischen Erfolg auch beschreiben zu können, möglichst groß ausflaggen. Bin ich für ein bedingungsloses Grundeinkommen in einem ganz grundsätzlichen Sinne? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Und es hat weniger zu tun mit der Frage, ob ich glaube, dass die Leute da noch arbeiten gehen würden oder irgend sowas. Und mehr damit, dass ich glaube, also dass sozusagen, auch wenn sie jetzt zunehmend so Umfragen kriegen, die... wo die Leute sagen, naja, wir fänden das eigentlich ganz gut und sie haben irgendwie jetzt, wie war das denn, sie haben doch jetzt mal vor 3 Jahren oder so diese Umfrage gehabt in Deutschland, wo zum ersten Mal eine Mehrheit der Leute gesagt hat, ja, finde ich prinzipiell eine gute Idee. Mhm. Das Ganze, sozusagen, sowas ist schnell gesagt in so einer Umfrage. Aber was sich doch auch immer wieder zeigt, ist, dass sozusagen die Werte der Arbeitsgesellschaft aus den Gründen, die du, by the way, anfangs ja genannt hast. Du hast gesagt, Arbeit ist nicht nur Ausbeutung, Arbeit ist auch Sinn und Integration in die Gesellschaft.
Kann es sein.
Ja, ist es auch. Ist es auch ganz faktisch sogar in den Bad Jobs. Das ist so.
Kommt auch immer sehr auf den Betrieb an. Also ich habe auch schon Betriebe erlebt, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass die Leute hier gerne arbeiten gehen.
Klar, wir reden jetzt immer unterm Strich, ist klar. Aber weil das so ist, weil Arbeit auch sinnstiftend Integration in Gesellschaft ist, gibt es bei den Leuten eine Sache, die sie systematisch ablehnen, und das ist leistungsloses Einkommen. Die Idee, dass leistungsloses Einkommen gerecht sein kann, die, glaube ich, ist den Leuten immer noch nicht plausibel zu machen. Ob ich das jetzt anders sehe, ist eine ganz andere Sache. Aber ich glaube sozusagen, dass das letztlich, wenn man das hätte und man würde es politisch instrumentalisieren, und zwar als Inbegriff von einem leistungslosen Einkommen, dann hätten wir sehr schnell wieder diese Debatten der 90er und frühen Nullerjahre, an die du dich vielleicht gar nicht mehr so gut erinnerst.
Nee, da war ich noch ein bisschen zu jung.
Genau, sozusagen über die Sozialschmarotzer, ich mache hier Anführungszeichen und so, ne, mit den Fingern, und all diese unverdienten Benefits, die wir sozusagen in einer zu fett gewordenen, in Anführungszeichen, Gesellschaft so zu verteilen hätten. Und es ist einfach ein riesiges sozusagen Störpotenzial für letztlich die Legitimation von so einer Maßnahme.
Glaubst du denn, dass es zwangsläufig irgendwann auf ein bedingungsloses Grundeinkommen hinauslaufen wird? Einfach schon daher, dass wir vermutlich sehr viele Menschen haben, die, na, wie gesagt, es kann ja durchaus sein, dass der technische Fortschritt weiter eine neue Arbeit schafft, aber mir geht es ja immer so, oder auch Precht vor allem, immer diese Übergangszeit. Also was machen wir in diesen 10, 20 Jahren, wo sich die Arbeitswelt rapide wandeln wird und die Leute dann eben nicht dazu fähig sind, hochtechnologisierte Jobs halt zu machen, weil sie haben 30 Jahre hinter einer Kasse gesessen und können dementsprechend nicht mit hochanspruchsvollen Dienstleistungssektoren was anfangen.
Was ist denn, also über was für ein bedingungsloses Grundeinkommen sprichst du denn jetzt gerade, wenn ich das fragen darf? Also
ja, da wird es schon sehr schwierig.
Sag mal, Betrag X für jeden Bürger der Gesellschaft ab Lebensjahr Y, reden wir darüber oder reden wir, darf das selektiver sein? Oder, weil weißt du, in den politischen Vorschlägen, die durchgerechnet sind und so weiter, gibt es ja große Unterschiede, was die Selektivität davon angeht, also wer am Ende das kriegt, ab wie viel Einkommen und so weiter und so fort.
Vor allem ab wann darf man noch dazu, bis zu welchem Punkt darf man überhaupt noch dazu verdienen, oder ist es halt, also das ist ja immer die große Sorge, auch gerade von vielen Linken, schmeißen wir schon mit Geld um uns, passt ja zum Thema Grundeinkommen, dass eben auch die große Sorge da ist, dass wir auf der einen Seite zwar diesen, sagen wir, anthroposophischen Blick darauf haben, also der Mensch ist, wenn er so weiter von destruktiver Arbeit befreit ist, wird er kreativ, er geht seinen Neigungen nach und so weiter. Und dann aber noch diese sehr knallharte, kalkulierende Sicht des Silicon Valley: wenn wir den Leuten nicht zumindest ein gewisses Grundeinkommen ermöglichen, dann können sie sich die Produkte gar nicht kaufen, die wir ihnen bewerben. Nun ist halt, also ich tendiere doch schon eher definitiv also ein Betrag für jeden, und das ist, da gibt es keine Selektion, und jeder hat ein Anrecht darauf, und das muss so gewährleistet sein, dass dann zumindest eine Grundbeteiligung an der Gesellschaft möglich ist.
Ja, also wie gesagt, als großen politischen Wurf finde ich das nicht unsympathisch. Aber es ist so, wie du sagst, ich sehe, dass diese Idee natürlich sozusagen letztlich prima passt in auch die Interessen sozusagen des finanzkapitalistischen Komplexes. Also die wichtigsten Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens sind etwa Akteure wie Y Combinator, sozusagen Startup-Acceleratoren, Risikokapitalgeber, die sich natürlich Gedanken um die Nachfrage für ihre Produkte machen. Und das macht mich ein bisschen skeptisch, was die Frage angeht, ob wir es hier eigentlich mit einem emanzipatorischen Projekt zu tun haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich die Gefahr sehe, dass man mit so etwas wie dem bedingungslosen Grundeinkommen, so wie du es skizziert hast, letztlich ein ganzes Bündel von sozialen Anrechten, die historisch gewachsen sind, letztlich ersetzt durch ein einziges monetäres. Und der Witz, soziologisch jetzt gesprochen, an sozialen Anrechten, etwa die wir gegenüber dem Wohlfahrtsstaat haben, aber auch die wir in der Arbeit gegenüber bestimmten Arbeitgebern haben, die für uns eine bestimmte Art von Verantwortung übernehmen, Gebühren abführen und so weiter, diese Art von Anrechten sind auch wiederum Mechanismen der Integration von Gesellschaft, weil sie die Handlungsfähigkeiten von Individuen in einer Gesellschaft, die am Ende des Tages, da hat Marx wieder recht, durch Herrschaft integriert wird, sichern. Und wenn wir die alle ersetzen durch sozusagen einen finanziellen Betrag X, dann opfern wir damit eigentlich unter dem Deckmantel der Erweiterung der Handlungsfähigkeit der Leute möglicherweise die Institutionen, die eigentlich im Rahmen der real existierenden, durch Herrschaft integrierten Gesellschaft die realen Handlungsspielräume der Leute bestimmen. Und da bin ich als Soziologe, wie soll ich sagen, da wird es mir unwohl im Bauch. Warum? Weil die Soziologie unter anderem eine zentrale historische Einsicht hat, und die ist, dass soziale Ordnung schwer herzustellen, aber leicht kaputt zu machen ist. Und deswegen hat man als Soziologe immer gehörigen Respekt vor Institutionen, die über einen längeren Zeitraum halbwegs stabil sind. Wie zum Beispiel unseren Wohlfahrtsstaat, wie zum Beispiel das Normalarbeitsverhältnis, über das wir gesprochen haben, solche Dinge. Und die Idee, dass man die sozusagen mit einem sozialingenieursartigen Handstreich eigentlich überflüssig macht, da wird es mir ziemlich flau im Magen.
Aber aus der Sorge, dass die Veränderungen so eruptiv, so stark sind, dass es zu einem gesellschaftlichen Chaos erstmal führt.
Na, nicht zu einem gesellschaftlichen Chaos, aber dass sie, wie ich das sagte, dass man im Endeffekt sozusagen die Institutionen, die die Handlungsspielräume der Leute, zum Beispiel jetzt, wenn sie, denk mal über die Arbeitswelt in Deutschland nach, da hast du zum Beispiel ein Recht auf Mitbestimmung ab einer gewissen Unternehmensgröße. Brauchst du das noch, wenn die Leute finanziell überhaupt nicht mehr angewiesen sind darauf, in diese Art von Arbeitsverhältnis einzutreten? Möglicherweise nicht. Man kann sagen, das brauchst du eigentlich nicht mehr. Aber gleichzeitig werden die Leute sich hinausbewegen, zum Beispiel in Gesellschaft, zum Beispiel in solche Arbeitsverhältnisse, und werden da tätig sein. Und das dann aber mit weniger Rechten, weil sozusagen das Recht auf Mitbestimmung natürlich irgendwie letzten Endes damit begründet wird, dass die Leute arbeiten müssen. Und wenn sie, weil, um sich zu erhalten für ihre eigene Reproduktion, wenn sie sich nicht mehr erhalten müssen, dann brauchen sie dieses Recht vielleicht auch nicht mehr, weil ihre, sozusagen ihr Lebenserhalt ist ja gesichert durch dieses Grundeinkommen. Und damit hätten wir dann eine Welt, in der wir zwar uns vielleicht etwas mehr Handlungsspielräume darin dafür haben, ob wir zum Beispiel in ein bestimmtes Arbeitsverhältnis eintreten oder nicht, aber nicht mehr, ob wir in diesem Arbeitsverhältnis dann bestimmte Rechte durchsetzen, ob wir sozusagen, und ich glaube, das ist doch die Figur, wir wollen doch eigentlich eine Figur, eine Gesellschaft von Menschen, von Individuen, die hinausgehen in Gesellschaft, die sich miteinander auseinandersetzen, wo es deswegen auch ordentlich krachen kann, und damit der Stärkere den Schwächeren nicht übervorteilt, kriegt der Schwächere ein immer, im besten Fall immer weiter anwachsendes Set von Rechten, die ihn schützen. Und wenn man das alles ersetzt und sagt, naja, wenn du genug Geld in der Tasche hast, um zu essen und zu wohnen und vielleicht auch noch ins Kino zu gehen und sozusagen die Dienstleistung des Silicon Valley zu konsumieren, dann brauchst du das doch alles nicht mehr. Dann, glaube ich, verstehen wir nicht, wie wir, in was für einer Gesellschaft wir eigentlich leben wollen. Nämlich so einer, in der die Leute rausgehen und sozusagen gemeinsam auch jeden Tag in der Praxis, am Arbeitsplatz und so weiter, sich darüber verständigen, in was für einer Gesellschaft sie eigentlich leben möchten.
Würdest du sagen, unser Bildungssystem zurzeit, also sowohl von der Schule als auch von der Universität, bereitet uns auf genau dieses Leben vor, was du ja gerade gewünscht hast? Also, dass wir rausgehen und uns aktiv mit den Menschen um uns herum auseinandersetzen?
Naja, unser Bildungssystem tut das jedenfalls mehr als früher. Das hat natürlich keine 7-Meilen-Stiefel an, aber ich glaube schon, dass Schüler heute viel, viel stärker zur Eigeninitiative, zu sozusagen ein Bestehen auf ihrer eigenen Autonomie und so weiter angehalten werden als früher. Ich glaube, das kann man eigentlich nicht bezweifeln. Natürlich ist es so.
Ja, was man ja eigentlich fast immer aus allen Unis hört, ist ja großes Jammern, die Leute, die hier angeliefert werden aus der Schule, sind nicht fähig, auch nur irgendwie eigenständig zu arbeiten. Also wir haben ja sehr viele 17-Jährige, auch ich studiere hier auch jetzt jetzt hoffentlich bald im dritten Semester und bin mit 25 schon einer der Ältereren, würde ich sagen. Ich habe viele um mich herum, die sind eben 17, 18 und ich kann mich auch noch gerne natürlich zurückerinnern an meine Zeit, als 17, 18 war ich aber auch noch nicht fähig, selbstständig mir was rauszusuchen oder sagen wir mal weniger fähig auf jeden Fall als jetzt. Ist das ein Effekt dieses ja doch noch sehr, sehr propagierten extrinsischen Motivierens? Also in der Schule arbeite ich ein Dossier ab und kriege dafür dann irgendwann eine Note. Aber ich erinnere mich auch tatsächlich sehr wenig an die Schulzeit, wo ich aus Eigeninitiative etwas auf die Beine gestellt habe und etwas durchgezogen habe.
Naja, also jetzt Full Disclosure. Hier sitzt natürlich jemand vor, der hat ein bayerisches Abitur. Also sozusagen, ich kenne diese Probleme von irgendwelchen Berliner Abiturienten, die nicht richtig lesen und schreiben gelernt haben.
Ich kann nichts davon.
Ich kenne die natürlich einfach irgendwie nicht. Aber also ich meine, das ist natürlich Pädagogik immer eine Mischung aus Anleitung und sozusagen eigenständigen Arbeiten ist, das ist doch klar. Also nur, dass die, du hast mich ja nicht gefragt, funktioniert Montessori oder sowas, ne? Nein, ich hab ja gesagt, du hast mich gefragt, werden die Leute besser vorbereitet darauf, eigenständig zu arbeiten als früher? Und ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der Fall. Reicht das aus, um anspruchsvolle Universitätsprofessorinnen und Professoren zu befriedigen? Stimmt vielleicht, was du sagst? Nein, aber stimmt deswegen vielleicht nicht, dass sie nicht doch besser vorbereitet werden als früher? Und ich, also, by the way, ich habe ja jetzt nicht nur an der HU, wo man sozusagen die Crème de la Crème der deutschen Abiturienten einsammelt, weil es halt die Hauptstadtuniversität ist, nicht nur da gelehrt, sondern auch an kleineren Unis, ohne jeden NC und so weiter. Und mein Eindruck ist es nicht, mein persönlicher Eindruck ist es nicht, dass wir sozusagen nur irgendwelche unfähigen Schüler an die Universitäten kriegen. Ganz im Gegenteil. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man die Leute abholt. Klar, ich meine, das mit der Rechtschreibung und so ist, insbesondere bei den Jungs, da deckt sich jetzt die Sozialstatistik mit meiner Erfahrung. Das ist irgendwie immer noch ein erstaunlich großes Problem, aber ja, das, ich meine,
da, das, kriegt, das, kriegt ja, man, das kriegt man noch irgendwie hin. Das
ist ja Lösungen, wenn man.
Dafür gibt es dann Automationen und einfach automatische Rechtschreiberkennung.
Also, ja, es gibt das und wissen Sie, ich meine, das Ding ist natürlich, wenn ich habe jetzt zum Beispiel, sagen wir, ich habe einen Studierenden oder eine Studierende in einem Seminar, Die sind irgendwie aktiv, man merkt irgendwie, okay, die können reden und dann geben die eine Hausarbeit ab und die strotzt vor Rechtschreibfehlern. Dann sage ich denen halt, da musst du dran arbeiten. Und dann sind die in aller Regel, wenn ich mit denen gut ausgekommen bin bisher, sind die in aller Regel erstmal dadurch so ein kleines bisschen beschämt. Und dann sozusagen lernen die in Eigenregie sich, sei es durch Rechtschreibprüfungsprogramme, sei es indem sie das ihrem Mitbewohner, ihrer Mitbewohnerin zum Korrekturlesen geben, danach die Überarbeitung angucken, so lernen die dann irgendwie, wie man es richtig macht. Und klar, gut, es passiert dann im Studium, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich deswegen mit diesem Studierendenmaterial nicht arbeiten kann. Ja, klar, ich bringe denen nicht mehr bei, wie man das macht, aber dann lernen die es halt selber. Und weißt du, ich meine, jetzt mal ehrlich, als Soziologe muss ich sagen, dieses ganze Ausbildungssystem primär danach zu beurteilen, welche abrufbaren Fähigkeiten die Leute haben, das ist nicht so ganz meine Baustelle. Es gibt natürlich schon eine Soziologie, deren Baustelle genau das ist, aber ich würde natürlich immer sagen, sozusagen diese, wir haben es doch bei Schule und Universität auch zu einem gewissen Ausmaß mit staatlichen Sozialisierungsprogrammen zu tun, und die Idee, dass diese staatlichen Sozialisierungsprogramme primär sich daran bemessen lassen müssten, ob die Leute A, irgendwas sozusagen so 10 Seiten vollkommen fehlerfrei schreiben können, oder B, daran, inwiefern sie irgendwelche Dinge lernen, die sie später in der Arbeitswelt darauf perfekt vorbereitet, das geht doch vollkommen vorbei an erstmal an der gesellschaftlichen Funktion dieser Sozialisierungsinstitutionen, die dafür da sind, dass die Leute zum Beispiel an der Universität bestimmte intellektuelle Vorbilder kennenlernen, ihren Horizont erweitern, lernen sozusagen eher jetzt in der Soziologie eine Art des Denkens lernen, als ein endliches Set von bestimmten Techniken sozusagen. Und auch in der Arbeitswelt ist es doch so, dass sozusagen gerade in so einem Studium wie der Soziologie, wo man ja by the way wirklich gute Arbeitsmarktchancen hat, die Soziologen und Soziologinnen sind auf den Arbeitsmärkten heute auch jenseits der Universität beliebt, weil sie in einem gewissen Ausmaß smarte Allrounder sind. Mhm. Ja, nicht, weil sie ein endliches Set von, klar, wir müssen auch die Methodenkompetenz haben und so weiter und so fort. Das ist ganz klar. Aber die Leute werden zu großen Teilen deswegen eingestellt, wenn man sagt, die sind flexibel, die sind offen, die können Komplexität handhaben und ordnen, die können konzeptionalisieren und so weiter. Und was genau sie dann in dieser Art und Weise bearbeiten, das lernen die Leute immer noch on the job, und es ist auch nicht Aufgabe der Universität, das zu machen, weswegen es auch nicht so vollkommen entscheidend ist, ob die Schule jetzt schon sozusagen die Hälfte der Skills mitbringt, die die Leute nach dem Studium dann der Arbeitswelt brauchen. Das ist nicht die Aufgabe und nicht das Spielchen, das wir hier treiben.
Ja. Um jetzt nochmal den angekündigten roten Faden wieder zurück, weil du auch schon auf die Uhr guckst und wir ein bisschen sputen müssen. Wir haben jetzt viel über die Zukunft der Arbeit geredet. Wir haben festgestellt, es wird eine Veränderung geben, auf jeden Fall. Wir wissen natürlich nicht genau, wie sie vonstatten geht. Aber du hattest ja auch schon gesagt, diese Überforderung teilweise auch der Menschen. Also wir erleben gerade radikalen Wandel in ganz, ganz vielen Bereichen. Wir erleben das ja auch, wie sich das politisch zurzeit manifestiert. Man könnte also eigentlich schlussfolgernd sagen, die Menschen bekommen gerade Angst. Es verändert sich was, es passiert was. Das, glaube ich, merken sehr, sehr viele Menschen gerade, dass irgendwas in der Luft liegt. Dass wir eine GroKo zum Beispiel haben, die meinem Eindruck nach nicht den großen Fragen der Zeit gewachsen ist oder sie zumindest nicht so sieht. Ist denn deine Einschätzung, dass wir zurzeit politisch, dass wir politisch und auch in den Medien über genau diese Fragen so debattieren, wie wir sie debattieren müssten?
Ja, ist es. Und ich würde die Geschichte eben ganz anders beschreiben, als du das gemacht hast. Die Geschichte, also das Ding ist das. Diese Debatte läuft auch schon wieder seit mindestens 5 Jahren. Überall wird sozusagen das Wahlvolk angeführt, also die Leute werden angeführt als sozusagen Legitimation dafür, irgendwelche Maßnahmen zu fordern, weil die angeblich Angst davor hätten, was die Zukunft bringt, weswegen wir das bearbeiten müssen. Fakt ist, dass die Digitalisierung als Wahlkampfthema in Deutschland beim Wahlvolk praktisch keine Rolle spielt. Nein, die Leute haben keine Angst. Die Leute sehen das, nehmen das entweder nicht richtig ernst, sehen das nicht richtig kommen, wissen es auch einfach nicht wirklich, was das alles bedeutet. Ist ja auch ein massiver Catch-all-Begriff, der eben nicht nur Automatisierung meint, sondern auch 5G und was weiß ich was, ja. Und deswegen ist es auch falsch zu sagen, reagiert die Politik eigentlich richtig auf die Ängste der Leute in diesem Bereich. Weil die Ängste, die sind nicht da. Die Ängste sind da, aber die haben nichts, sagen, die attribuieren die Leute nicht auf die Technologie im Moment. Das ist einfach nicht das, was passiert. Und gleichwohl, und das ist jetzt, glaube ich, interessant, ist eigentlich in fast allen Parteien die objektive Relevanz dieses Themas erkannt. Und ja, ich sage jetzt nicht aus welcher Partei, aber sozusagen die, auch bei den Parteien, bei denen man jetzt nicht das Gefühl hat, dass, oder wo behauptet wird, die seien da nicht so kompetent, da ist ein hohes Maß an Vertrautheit mit dem Thema, eine hohe Kompetenz da. Was eher ein bisschen fehlt, ist der Wille, da auch sozusagen mutige Maßnahmen, harte Schnitte und so weiter durchzusetzen. Und das wiederum liegt dann an der Angst der Leute und der Angst der Politik vor der Angst der Leute, weil wir natürlich in Deutschland im Momentan schon in einer Situation leben, wo sich die ehemaligen Volksparteien, aber auch wir alle, die wir vielleicht die ehemaligen Volksparteien nicht mehr wählen, uns irgendwie denken, tja, was wird eigentlich ohne die? Ja? Was wird eigentlich ohne GroKo? Was für eine Art von Regierungsmehrheiten werden eigentlich nach der nächsten Wahl in Deutschland überhaupt möglich sein? Das sind, wenn man da ein bisschen länger drüber nachdenkt, da kann es einen ganz schön gruseln. Und es gruselt einen natürlich letztlich, weil man weiß, ja klar, die Angst der Leute und der Verdruss der Leute, des Wahlvolkes, hat natürlich irgendwas damit zu tun, dass sozusagen mit den Umfragewerten der GroKo und so weiter. Das ist natürlich, die sind der Effekt dieser Angst. Und diese Angst kann uns kräftig auf die Füße fallen. Na, und das ist natürlich die Situation, in der wir uns befinden. Und in der wiederum, würde ich sagen, müsste die Politik viel stärker das Digitalisierungsthema als sozusagen Zukunftsthema, in dem es politische Gestaltungskompetenz und auch das Einklagen von politischer Souveränität und so weiter gibt, bespielen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass das sehr, sehr halbseiten passiert. Das passiert sehr, sehr halbseitig. Es gibt da so ein bisschen Geld für 3 Milliarden für die KI-Initiative. Immer mal sozusagen in der Weihnachtsansprache wird nochmal...
Die Chinesen haben herzlich gelacht, als sie das gehört haben.
Ja, genau. Und es ist, ne, und dann sozusagen Digitalsteuer stellt sich Scholz dann quer und so weiter, weil er um die Profite der deutschen Exportwirtschaft und die Steuern aus den Profiten der deutschen Exportwirtschaft
bangt. Habe ich ihn gestern zu befragt in der BBK.
Ja, das sind alles, das ist ja auch als Argument richtig. Die Frage ist, leben wir eigentlich noch in einer Zeit, in der dieses Argument, wir fahren jetzt auf Sicht, damit nichts schief geht, wir versuchen jetzt sozusagen in einer postliberalen Weltordnung nach wie vor irgendwie diesen liberalen Multilateralismus zu fahren, ob das eigentlich noch sozusagen der Situation der Zeit entspricht. Und wenn du jetzt mich persönlich fragst, ich glaube nicht, dass das noch der Situation der Zeit entspricht.
Dann machen wir es direkt konkret. Was wären jetzt Maßnahmen, die, wo du sagst, das müsste politisch jetzt bald passieren, ansonsten geht's schief?
Der Punkt sind weniger die einzelnen Maßnahmen. Weil
oder Stoßrichtung zumindest.
Ja, die Stoßrichtung muss sein, müsste aus meiner Sicht sein, dass wir in Schlüsselbranchen, und es sind einerseits Zukunftstechnologien, es sind aber auch etablierte Branchen, wo diese Zukunftstechnologien, die durch diese Zukunftstechnologien teilmodernisiert werden, dass wir dort sehr stark auf sozusagen letztlich eine Souveränität eines europäischen Blocks setzen. Der Westen, so wie es ihn mal gab, der ist nicht mehr. Das wird auch, selbst wenn Trump jetzt nicht wiedergewählt werden würde, nicht zurückkommen. Der wird nicht zurückkommen. Es wird dann vielleicht wieder einfacher. Aber so bestimmte handelspolitische Maßnahmen, die Trump durchgesetzt hat, die sind auch bei den Demokraten beliebt. Da darf man sich nicht, sollte man sich nicht in die Tasche lügen, was das angeht. Die haben auch Gründe dafür. Ja? Sie haben auch Gründe dafür. Und da der nicht zurückkommen wird, glaube ich, kann man nicht sozusagen die liberale Insel, die zwischen zwei sozusagen stark politisch auch gesteuerten Ökonomien ökonomischen Blöcken zerrieben wird sein. Das kann man nicht sein. Nein, wir müssen viel stärker sozusagen auf eine europäische Souveränität unter anderem in der Wirtschaftspolitik setzen. Und wenn du mich jetzt fragst, was sind da zum Beispiel so Entwicklungen, die ich interessant finde? Ich finde es zum Beispiel interessant, also so in dem kritischen Lager ist ja zum Beispiel die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, sehr stark kritisiert worden, zu lasch, zu lose, zu schwammig und so weiter. Ich glaube zum Beispiel, dass das ein wirklich ambitioniertes Projekt ist. Und wenn man sich so ein bisschen damit befasst, wie Recht eigentlich entsteht, dann ist die Situation die, dass wir heute ja noch überhaupt nicht wissen können, welche Folgen die DSGVO in 10 Jahren haben wird, wenn das Ding mal durch alle möglichen Bereiche der Gesellschaft hindurch durchaus geurteilt ist und klar ist, was das eigentlich konkret bedeutet. Würde dieses Ding hart ausgeurteilt, könnte das bedeuten, dass viele Geschäftsmodelle, die wir momentan mit dem digitalen Kapitalismus sui generis verbinden, in Europa überhaupt nicht möglich sind, dass sich andere aber auftun, bei denen dann sozusagen bestimmte europäische Unternehmen, die datenschutzkompatibler und so weiter arbeiten, die Nase vorne haben könnten, was dann eine Triebfeder für sowas wie einen digitalen Kapitalismus europäischer Prägung in der Gesellschaft der Anrechte und so weiter, statt in der Gesellschaft der kommerziellen Services, wie es sozusagen das US-Modell ist, sein könnte. Und das sind nur die Outlines, ja, von einem System, das ich aber für vorstellbar halte und wo ich heute noch nicht sagen würde, da haben wir eh keine Chance drauf in einem durch und durch neoliberalen Europa oder so. Ja? Nee, das würde ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, wir müssen schon ernst nehmen, dass sozusagen so diese ganze Logik der Win-Win-Situation, in die wir uns in Deutschland während der Globalisierungsphase so verliebt haben, diese Win-Win-Situation, die eigentlich Deutschland als Exportnation gewinnt und jemand anderes verliert eigentlich.
Eigentlich eher Win-Lose.
Ja, und unterm Strich, aber wir haben das halt als Win-Win hier sozusagen beschrieben. Diese Situation, das ist vorbei. Ich glaube, dass das vorbei ist und ich glaube, dass wir das ernst nehmen müssen und dass es dann sozusagen ein bisschen so wie Frankreich das macht, die dann jetzt an diesem ganz kleinen, wirklich für sich auch nicht wichtigen, aber ganz kleinen Feld der Digitalsteuer zum Beispiel, das dann eben doch durchgesetzt haben. So eine Art von Entscheidungen wird es in vielen, vielen Bereichen brauchen. Das wird dann sozusagen wirklich auch verhältnismäßig dramatische Effekte haben, aggregiert. Aber ich glaube nicht, dass man da sozusagen am Ende des Tages drum herumkommt. Und ich sehe eigentlich, dass das in vielen Bereichen längst angelaufen ist. Ne?
Das ist ein super schöner Schlusssatz oder zumindest ein Schlussblock. Ich habe tatsächlich genau Punkt die... 17. Es ist wunderbar, wir haben es perfekt hinbekommen. Ich habe tatsächlich genau die Frage genau so auch gestern Herrn Scholz gestellt. Er hat sie mir aber so beantwortet, dass ich sie nicht verstanden habe. Also da ist ja Herr Scholz mal ganz gut drin, eine Antwort so zu geben, dass man schon das Gefühl hat, man wurde jetzt zwar beantwortet, aber nicht wirklich so, dass man irgendwas verstanden hat. Ja. Machen wir noch eine Scherzfrage zum Schluss. Ist für genau die Maßnahmen, die du jetzt gerade beschrieben hast, die ja vorwiegend auf europäischer Ebene stattfinden müssten, Ursula von der Leyen die richtige?
Kein Kommentar.
Bevor du dir Ärger mit der Unileitung bekommst. Alles klar.
Wieso, was hat mit der Unileitung zu tun?
Weiß ich nicht. Vielleicht mögen die Ursula von der Leyen.
Ach, nee, nein. Also ich meine, na klar, wenn man sozusagen, wenn man ein bisschen realpolitisch zwar, aber doch ein bisschen träumt und dann mit dieser Art von Realität konfrontiert wird, dann
wacht man wieder auf.
Dann wird einem noch ein bisschen mulmiger.
Super, danke Philipp. Dann tschüss an die Hörer, auf Wiederhören.
Tschüss.